Lieber Vater, wir danken dir für diesen Abend, danken dir für deine Gegenwart, für dein Reden, für dein Wirken. Danken dir für dein Investment der Liebe auch heute Abend, dass wir wertgeachtet sind und von dir würdig geachtet werden, dass du uns als Gegenüber akzeptierst, dass du dich herabneigst, dass du zu uns sprichst, dass du uns Brot des Lebens gibst und brichst und Lebenszuflüsse durch dein Wort und durch deinen Geist. Und wir danken dir, dass du diese Stunde in deine Hand nimmst, dass du unserem Bruder Kurt Schneck segnest und ihm Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen. Und lass unsere Herzen von dir bewegt sein und hören auf das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen dich ehren, wir wollen dir danken und wir wollen dich loben. Amen.
Ja, ich sage auch ganz herzlich Grüß Gott und schönen guten Abend. So einen verrückten Einstieg wie diesmal in eine Tagung habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Die ganze Rückreise von Israel. Also falls ich irgendwie so ein bisschen Delirium sein sollte, irgendwo zwischendrin, dann bitte ich das nachzusehen. Morgen vielleicht bin ich schon wieder ganz fit und kregel. Nein, es ist eigentlich okay. Ich will nur ein bisschen Mitleid schinden, bevor ich loslege da und kann mir auch einmal versuchen, ne? Ich steige direkt ein, damit ich nicht allzu viel von der Zeit beanspruche, wo wir noch einigermaßen wach und geistig anwesend sind. Ist es so ein Anreisetag, da muss man immer erst so ein bisschen reinkommen, aber lass uns beginnen. Ich habe als erstes Thema für heute Abend: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr erwecken. Ein Wort aus 5. Mose 18, Vers 15 und die folgenden Texte. Die Notwendigkeit des prophetischen Wortes für die Gemeinde, und ich beginne erstens mit einer Vorbereitung. Ich habe ein paar Zeilen aufgeschrieben, keine durchläufige PowerPoint, muss auch nicht immer sein. Bei diesen Beiträgen zu diesem Thema Israel, der Zeiger auf der Weltenuhr Gottes, habe ich mich dafür entschieden, nicht zu dem Thema zu reden, sondern zu fragen, was die Botschaft der Propheten für uns heute bedeutet. Sie reden ja nicht nur in unsere Zeit, sie sprechen auch zu unserem Leben. Propheten reden in unser Leben hinein. Mir ist es ganz wichtig, dass wir uns darauf einigen können, dass es nicht immer nur um das Verhandeln von Sachfragen geht. Es geht nicht nur um Fragen der Erkenntnis und des Verstehens. Die einzig wichtige Frage, die mir immer wieder unter den Nägeln brennt und die ich dann gern weiter entfalten möchte, ist aber: Wie kommen wir eigentlich von den gewussten Wahrheiten über Gott zur Erfahrung der Wirklichkeit Gottes? Wie wird die Erkenntnis zu etwas, das unser Leben prägt? Wie wird Erkenntnis zu etwas, das unser Leben prägt? Denn Erkenntnis in der Schrift bedeutet immer eins sein. Das bedeutet nicht nur Weisheit und Wissen und Wahrheit. Erkennen in der Schrift hat etwas zu tun mit Einswerden. Jemanden so gut erkennen, dass man sich auf ihn einlässt, sich mit ihm vereinigt, eins geworden ist. Und wenn ich über die Propheten nachdenke, dann entdecke ich jede Menge an schönen, spannenden, aufregenden, manchmal auch ärgerlichen und anstößigen Dingen, wo die Propheten eine Botschaft für unser Leben haben. Und die Frage wird heißen: Lassen wir uns auf diese Botschaft ein? Und so ist die Bibel zu studieren nichts anderes als im Grunde immer mehr herausfinden, wer er ist. Immer mehr entdecken, wer Jesus, wer Gott wirklich ist. Und wenn ich das erkannt habe, wer er ist, dann weiß ich auch, was er in mir wirkt. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten zu reden gehabt und da kamen auch ein paar theologische Themen dann zur Sprache, eben auch über Erwählung oder über doppelte Prädestination, alle diese Themen. Ich habe gesagt, wir können gern darüber reden. Ich sagte, was ich von der Schrift gefunden habe. Aber habe ich gesagt, du weißt schon, am Ende des Tages zählt in deinem Leben nur, in welchem Maß du Christus ähnlicher geworden bist heute. Alles andere kannst du in der Bücherei abstellen. Ist ja okay, ich diskutiere auch mal gern und ich mache mir gerne mal einen Kopf. Aber das Eigentliche, das Ziel aller Dinge ist die Entdeckung, Christus wohnt in mir und dann führt er mich vermehrt zu einer Ähnlichkeit mit ihm. Wenn das nicht passiert, ist jede Bibelschule im Grunde gescheitert. Wenn man da nicht hinkommt, hat man nichts mitgenommen. Nicht Theologie zählt, sondern seine Gegenwart und geübt werden, diese Gegenwart auszuleben. Das wäre meine Vorbemerkung. Jetzt fangen wir mit den Hausübungen an. Wir wollen ja auch studieren, ist ja so nicht, aber ich biete gerne ein paar Dinge an zum Thema oder der Begriff Prophet. Und das ist interessant, sich das einmal ein bisschen anzuschauen. Das am häufigsten gebrauchte Wort in der hebräischen Bibel ist Nabi. Dieses Wort bedeutet so viel wie Sprecher, ein Verkünder, wahrscheinlich auch Berufener. Man könnte es so zusammenfassen, dass der Sprecher, der Nabi, ein berufener Sprecher Gottes war, der vor dem Volk und vor dem König steht. Und er hatte vor allem eine Aufgabe, zunächst einmal herauszusagen, wie Gott die Dinge gerade sieht. Der Nabi, der Sprecher, der sollte heraussagen, was Gott zur Stunde, was Gott zur Situation gerade zu sagen hat. Erst in zweiter Linie ist der Prophet als Nabi jemand, der voraussagt. Ein zweites Wort, das für Propheten in anderen Zusammenhängen verwendet wird, ist das Wort Roe, das Wort für Seher, einer, der eine Schau hat, taucht bei Samuel und Chronik auf. Und dann gibt es noch ein Wort, das taucht bei Amos und im 2. Samuel auf, Jose. Das kommt davon, dass jemand eine Vision hat, eine Schau. Das sind also drei Begriffe, die im Hebräischen für Propheten verwendet werden. Berufener Sprecher Gottes, der Nabi, dann der Seher, jemand, der eine Schau hat, Roe, und der Jose, der eine Vision hat und eine Schau empfängt. Und wir werden uns unter anderem auch mit Dingen aufhalten in der Woche, damit beschäftigt sein, wo der Prophet vor allem etwas heraussagt. Nicht nur Voraussagen trifft, tut er auch, aber wo er direkt in die Situation des Volkes hineinspricht und von Gott da etwas zu sagen hat. Prophetie, und es ist nur eine Auswahl, es ist gar nicht vollständig, Prophetie taucht im Alten Testament, und da halte ich mich auch ganz gern auf, zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 1 auf, in unseren Übersetzungen als Offenbarung. Das kommt von Hatzon, Schau, Schauung, Vision, ein Gesicht haben. Hinter dem Wort steht, dass ein Prophet jemand ist, dem etwas gezeigt wird. Es wird ihm etwas gezeigt, nachdem er intensiv und gespannt hingeschaut hat. Der Prophet ist mit all seinen Sinnen eingeschaltet. Eine Prophetie zu empfangen, das erfordert die ganze Aufmerksamkeit. Wenn bei uns das Wort mit Offenbarung übersetzt wird, dann heißt es nichts anderes. Das, was der Prophet zu sagen hat, ist etwas, das ihm gezeigt wurde. Und damit stammt das, was er sagt, nicht aus seinem Herzen, sondern es kommt direkt von Gott. Ein zweites Wort ist sehr spannend. Das ist das Wort Raunung Jahwes. So hat Martin Buber das einmal übersetzt. Das ist sehr schön. Die Raunung Jahwes. Von Hebräisch Neum oder Nam. Es lautet etwas. Jahwe, Gott, raunt dem Propheten etwas ins Ohr. Das ist ganz interessant, dieses Wort klingt auch schon so tief lautmalend. Da ist Schwere drin, da ist Gewichtigkeit drin. Ein Wort, das sehr dunkel und feierlich klingt. Es hat also einen samtenen Klang, sehr weich, aber zugleich ein tiefer Ernst in diesem Wort, der hier zum Ausdruck kommt. Das Wort bedeutet, der Prophet hat das Ohr ganz nah am Munde Gottes. Da ergeht etwas an ihn, das wird in der Stille empfangen. Das Bild hinter diesem Wort ist eigentlich, dass man einem guten Freund etwas ins Ohr raunt. Dass man einem guten Freund etwas ins Ohr raunt, um ihn damit ins Vertrauen zu ziehen. Also, schöne Worte im Grunde. Gott deckt etwas auf, zieht einen Vorhang weg, eröffnet eine Schau, schenkt einen Einblick und er raunt seinen Freunden, den Propheten, etwas zu. Und dann kommt alles, und das ist sehr oft bei den Propheten zu finden, es kommt als Wort Gottes, Debar Yahweh. Es ist eigentlich der ganz klassische Begriff für eine prophetische Wortoffenbarung, dass da ein Wort Jahwes ergeht. Es kommt 241 Mal im Alten Testament vor, davon 221 Mal bei den Propheten. Das Wort ergeht. Das heißt für den Propheten ganz schlicht und einfach, er redet aus dem Wort, das von Gott her an ihn ergeht. Er redet im Namen Gottes. Hinter dem Wort des Propheten steht immer so spricht der Herr und das macht seine Vollmacht aus. Er ist dem Wort des Herrn verpflichtet, er darf nicht aus seinem eigenen Herzen reden. Die Botschaft kommt nicht aus Gedanken, nicht aus Vorstellungen, nicht aus Träumen, nicht aus Wünschen, Bedürfnissen, Utopien, Sehnsüchten und Anliegen. Es kommt nie von innen. Er empfängt es aus der Welt Gottes. Dass es dann verinnerlichen muss, durchkauen muss, durchbuchstabieren muss, um es dann zu verkündigen und den Menschen vorzulegen, ist eine andere Sache. Aber es kommt nie aus ihm heraus, sondern es geht in ihn hinein und dann erst geht es in den Mund. Weil das Wort Gottes ist, bedeutet also, es sind nicht die Gedanken der Welt, die hier verhandelt werden. Gedanken der Welt sind nicht verbindlich für ihn, nicht maßgeblich. Propheten, wir werden das noch genauer sehen, verkündigen niemals angepasst an den Zeitgeist. Ein anderes Wort könnte man noch nennen, das wäre Amar. Gott spricht, er sagt etwas, er erhebt die Stimme, findet man in Jesaja 1, die Verse 11 und 18 und dass dann ein Wort auch noch geschaut wird. Das ist Begriffsstudium, Prophet, Prophetie, es wäre noch mehr, muss man nicht vollständig haben, aber dass man merkt, vielleicht das am wichtigsten im Hinterkopf behalten. Der Prophet ist ein Sprecher, ein Verkündiger, der einen Einblick bekommt, bei dem er genau hinschaut, er bekommt etwas gezeigt. Was ihm gezeigt wird, das wird ihm im Wort erklärt und dann soll er es verkündigen und soll es heraussagen, soll es der Welt mitteilen. Drittens, einen Propheten wie mich. Der soll erweckt werden. Aus den Brüdern, aus euch. Das Wort steht in 5. Mose, Kapitel 18. 5. Mose 18, die Verse 15 bis 19. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast, am Horeb, am Tage der Versammlung sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, erwecken. Einen Propheten, wie du es bist, will ich erwecken aus ihren Brüdern, meine Worte in seinen Mund legen. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer mein Wort nicht hören wird, der in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. Dieses Wort wird dann in Apostelgeschichte Kapitel 3 in den Versen 22 bis 23 aufgegriffen, in der Rede des Petrus, und da wird es ganz eindeutig auf Jesus bezogen. Schaut man ein bisschen genauer hin, dann merkt man, dieser Prophet, der erweckt werden soll, ist natürlich niemand anderer als Jesus. Der größte Prophet des Alten Bundes war Mose selbst. Er war ein Sprecher, ein Verkündiger, der von Gott zu reden und zu sagen hat. Und sein Werk ist auch das umfangreichste. Hinter ihm kam Elia, der Reformator, Mose, Elia und Jesus kommen am Berg der Verklärung zusammen mit Jesus in Gegenwart der Jünger. Am Berg der Verklärung selbst kommt dann eine Stimme vom Himmel, wo gesagt wird, was für Zeit und Ewigkeit bindend sein soll. Es kommt eine sehr klare Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und das ist der gleiche Wortlaut, der in 5. Mose, Kapitel 18, im Vers 15 und im Vers 18 vorkommt. Dem sollt ihr gehorchen. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihnen gebieten werde. Und so ist Jesus, der Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Er ist die einzig gültige, bleibende Wahrheit, der einzige Maßstab für Wahrheit. Er hat etwas zu sagen, das bindend ist für Zeit und Ewigkeit. Er sagt, was erlaubt und was verboten ist. Durch ihn bleibe ich klar, wenn ich mich nach ihm richte in meinem Leben, dann wird dieses Leben auch vor Gott Gefallen finden. Er sagt mir, was über die Seele zu sagen ist, über das Jenseits, über die Zukunft. Er, nur er. In einem der Verklärungsberichte endet das dann, sie sahen Jesus allein. Das heißt, es spitzt sich zu, was die alttestamentliche Prophetie zu bieten hat. Das ist bei Mose schon angekündigt, dass es in Christus erfüllt werden wird. Er ist dann das letzte, entscheidende, verbindliche Wort Gottes. Der einzige, in dem Gott sich am Ende abschließend und endgültig offenbart hat. Ihn hören, ihm gehorchen, bedeutet dann die gleiche Bewahrung empfangen, die ich immer empfange, wenn ich im Wort Gottes geborgen bin und bleibe. Das Schöne am Wort Gottes ist ja nicht, dass es mir Anordnungen gibt, sondern das Tolle am Wort Gottes ist, dass es mein Leben schützt, dass es mein Leben bewahrt, dass es die Dinge klärt, dass es mir sagt, wo ich hingehöre, mir meine Stellung in dieser Welt vermitteln, dass mir dieses Wort sagt, wer ich vor Gott selber bin. Ich möchte es ein bisschen weiterziehen. Wenn man das durchdenkt, einen Propheten wie mich, dann merkt man ein paar recht schöne Parallelen zwischen Mose und Jesus überhaupt. Mit Mose hat Gott geredet von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. 2. Mose 33, Vers 11. Jesus selbst kam aus der Gegenwart des Vaters in die Welt. Jesus war vor dem Angesicht des Vaters. Und wie Mose war Jesus auch ein Widerschein der Herrlichkeit Gottes. 2. Mose 34, Vers 29 bis 35. Ich lese uns das, mir ist dieser Text immer sehr ans Herz gewachsen in der letzten Zeit. 2. Mose 34, Vers 29 bis 35. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand, wusste aber nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte. Ich glaube nicht, dass er vor Schweiß geglänzt hat, sondern dass auf seinem Angesicht ein Widerschein aus dieser Begegnung mit Gott zu sehen war. Es glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihn zu sehen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder ihm zu, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Dann nahten sich ihm auch alle Israeliten und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Und als er das alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Gesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder hinausging. Wenn er herauskam, zu den Israeliten redete er, was ihm geboten war. Und sie sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte, denn er tat die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Ein schönes Wechselspiel, wunderschönes Hin und Her. In der Gegenwart Gottes, dass Gott mit mir redet, wie ein Freund von Angesicht zu Angesicht. Und genauso war Jesus der Widerschein der Herrlichkeit Gottes. Wie Mose war Jesus auch ein Mittler. Auch interessant. 2. Mose 32. 2. Mose 32, die Verse 30 bis 34. Am nächsten Tag sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünden. Ein Mittler. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er: Das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich auch aus dem Buch. Das ist interessant. Gott, wenn du nicht vergeben kannst, dann nimm mein Leben als Opfer. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. geh hinab und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, ich aber werde ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Erstaunlich, wie weit Mose hier geht in seiner Mittlertätigkeit vor dem Volk. Nicht nur, dass er Gott um Vergebung anbietet, sondern er bietet sich selbst auch an als Opfer. Wie Mose war Jesus der Tora treu. Matthäus 5, 17 bis 20 kennen wir sehr gut, dass Gesetz und Propheten auf keinen Fall aufgelöst werden sollen. Jesus hat größte Hochachtung vor Gesetz und Propheten gehabt, nicht für jede Überlieferung und jede Schnapsidee. Das war für ihn unaufgebbar. Das war das Wort, unter das er sich selber gestellt hatte. Und wie Mose war Jesus bestens vertraut mit dem menschlichen Herzen. Wer das mal studieren möchte, das fünfte Buch Mose hat als zentrales Thema das menschliche Herz. Wie Gott dieses Herz formt und prägt und gestaltet. Und in Johannes 2,25 lesen wir über Jesus, dass man ihm nichts sagen musste, denn er wusste genau, was im Menschen ist. Jesus, der Prophet, den sich der Vater erweckt hat, ein Seher, er hat den Vater gesehen. Er wusste mehr über den Vater als jeder andere Mensch. Ein Hörer, einer, der ganz Ohr war, dem der Vater etwas zuraunen konnte, dem der Vater ins Vertrauen ziehen konnte. Einer, der ganz lebte aus jedem Wort aus dem Mund des Vaters. Und ein Sprecher, selber das Wort und der Verkündiger und der Bote. Das ist der Prophet, der uns gesandt ist. Wenn wir fragen, warum brauchen wir eigentlich ein prophetisches Wort für die Gemeinde, warum muss uns das zugeeignet und ausgerichtet werden? Nun, ganz einfach, Gemeinde ist immer eine angefochtene Größe. Israel war gedacht als Licht, Israel war gedacht als ein Leuchter. Israel hatte eine Berufung von Gott her vor der Welt zu leuchten. Israel war berufen vor der Welt ein Widerschein der Heiligkeit Gottes zu sein. Israel war berufen dieser Welt Gott vor Augen zu stellen. Die Berufung Israels war, ein Modell in dieser Welt zu sein, an dem die Welt ablesen kann, was es heißt, mit diesem Gott zu leben. Israel hatte eine Berufung, in der es der Welt Gott verkündigen sollte, vorstellen sollte, vorleben sollte. An diesem Volk sollte Wesen, Charakter und Wirklichkeit Gottes erkannt werden. Das war die Berufung Israels. Und diese Berufung war ständig unter Beschuss. Die Heidenwelt ist nicht vom Feind angefochten. Die lebt ihren Stiefel fröhlich und zufrieden. Aber wenn ein Volk diese Erwählung annimmt, wo Gott ihm sagt, du sollst mich dieser Welt vorstellen, du sollst mich dieser Welt zeigen, so wie du bist, daran soll die Welt mich erkennen. Wenn ein Volk das annimmt, dann geht der Zirkus los. Dann kommt der Feind, dann will er die Sache abdrehen, dann will er die Sache verdrecken, verunstalten, verführen, verwerfen, verderben, zersetzen, bis zur Unkenntlichkeit entstellen. Wir müssen das im Hintergrund haben, was eigentlich der Adel der Berufung Israels war, damit wir den ganzen Kampf und die ganze Tragik begreifen, die mit diesem Volk auch passiert und was da läuft in der Geschichte. Das sind nicht Geschichtsmächte bloß und irgendwelche Widerfahrnisse. Das ist die härteste, heftigste Attacke des Feindes Gottes an das, was Gott im Wesen am nächsten kommt. Das ist Israel. An den Thron kann der Feind nicht heran. Gegen Gott kann er nicht antreten, der Stinkstiefel. Aber er kann das zerstören, was Gott am nächsten ist und ihm am ähnlichsten ist und ihn am meisten ausdrückt. Zuerst den Menschen als Ebenbild Gottes und dann Israel als das Volk Gottes, dass das Licht der Leuchter Gottes in dieser Welt sein sollte. Darum alle Anfechtung. Und als dann natürlich in der Gemeinde die gleiche Berufung auf die Gemeinde übertragen wird. Übrigens immer beruhigt sein. Gemeinde ist bei mir immer der Ölbaum Israel und wir aus den Heiden sind hier hineingestoppelt. Ja? Das ist bei mir immer Gemeinde. Gemeinde ist für mich nie eine Heidenkirche für sich. Gemeinde ist immer das, wo Christus natürlich etwas erfüllt, wo zwar nicht alle Juden dran teilnehmen, aber wo er die Sachen so weit zur Erfüllung bringt, dass die erste Gemeinde natürlich jüdisch gewesen ist. Und dann kommen schon langsam wir aus den Heiden hinzu und werden da hineingestipfelt und hineingepfropft. Aber immer nur dieses gemeinsame Gebilde ist Gemeinde. So, als Gemeinde diese Dinge als Berufung übertragen bekommt. Paulus redet im Epheserbrief einmal, dass man der himmlischen Berufung würdig leben soll. Himmlische Berufung heißt nicht, dass die Gemeinde in den Himmel kommt. Der Himmel ist Draufgabe, das ist ein Bonus. Himmlische Berufung heißt, dass durch die Gemeinde der Himmel auf die Erde kommt. Himmlische Berufung heißt, dass die Gemeinde eine irdische Darstellung himmlischer Verhältnisse ist. Und wenn ihr irgendwas anderes macht in euren Gemeinden, dann dreht den Laden ab. Glocken, Teppiche, Vorhänge, Kirchencafé, Flohmärkte und Krippenspiele, das könnt ihr alles streichen. Ihr dürft's machen. Aber am Ende des Tages zählt nur, ob das, was ihr als Gemeinde macht und seid, ob das Jesus ausdrückt. Und ich bin bei jedem Flohmarkt nicht ganz so sicher, ob Jesus das gemeint hat. Ich mache eh keine Vorschriften, aber mal ein bisschen nachdenken. Worum geht's? Die Gemeinde hat eine Berufung auf Erden, eine Darstellung himmlischer Wirklichkeiten zu sein, wieder als Gemeinschaft Ebenbild zu sein. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Berufung. Dazu gibt es Gemeinde und dazu ist es da. Und ob das passiert, daraufhin sollte alles, was man in der Gemeinde tut, prüfen und abklopfen. Und den Rest kann man entsorgen. Ich glaube nicht, dass Gemeinde einen Kulturauftrag in dieser Welt hat, aber das ist vielleicht was anderes. Es kann sein, dass etwas an Kultur entsteht, dort wo Christen sind, aber einen Auftrag, Kultur zu gestalten, haben wir nicht. Wir sollen missionieren, aber da gibt es andere Ansichten, ich weiß. So, und weil dieses Gebilde, genauso wie Israel, eine Berufung von Gott hat und die Gemeinde, wird auch gesagt, ist erwählt, so wie Israel erwählt ist. Und Erwählung, sage ich immer wieder dazu, ist nicht Bevorzugung zu irgendeinem Heil, sondern Erwählung ist eine Beauftragung annehmen, eine Bestimmung annehmen. Erwählung ist eine Beauftragung, nicht eine Bevorzugung. Und weil die Gemeinde die gleiche Erwählung hat, die Gott Israel gab und jetzt in der Gemeinde fortgesetzt wird, weil die Gemeinde die gleiche Erwählung hat, darum der ganze Zirkus, darum die ganze Anfechtung, darum die Versuchung, darum die Verfolgung, darum alles, was die Gemeinde wieder, so jetzt bis zum gleichen Punkt, schmutzig macht, verätzt, verletzt, hässlich macht, der Braut Flecken und Macken und Narben beifügt, dass sie unansehnlich werden soll. Nein, die Gemeinde ist nicht problematisch, nur weil wir dabei sind. Auch. Aber die Gemeinde ist nicht schwierig, weil sie aus schwierigen Menschen besteht. Die Gemeinde ist schwierig, weil der Feind alles, was wir sind und in Christus längst bewältigt und ausgeheilt haben könnten, weil der Feind alles das benutzt, um die Gemeinde als Gebilde zu zerstören und zu vernichten. So müsste man die Dinge, denke ich mal, sehen. Tja, und dann ist das Problem. Gemeinde braucht das prophetische Wort, weil in ihren eigenen Reihen die falschen 50er auftreten. Aus den eigenen Reihen kommen mitunter die Leute, die genau dieses Werk tun, das dem Feind so in die Hände arbeitet. Die Anfechtung der Gemeinde kommt meistens nicht von außen, sie kommt von innen. Paulus hat es erleben müssen und vorhergesehen, dass aus der Mitte der Gemeinde die reißenden Wölfe kommen, die Herde nicht verschonen werden. Apostelgeschichte 20, die Verse 29 bis 31. Nach meinem Abscheid, wenn ich den Hintern zur Tür rausdrehe, wisst ihr was, wird nicht lange dauern, da kommen Leute, die werden euch das Fell über die Ohren ziehen als reißende Wölfe und sie werden euch nicht verschonen. Römer 16, die Verse 17 und 18 hat es auch drinnen. Der erste Johannesbrief kennt das im vierten Kapitel, Vers 1 und die Verse 2, Vers 19, Kapitel 2, Vers 19. Leute aus der Mitte der Gemeinde, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie waren dabei, aber sie gehörten nicht dazu. Die Gemeinde hat diese Not, diesen Kampf, diese Auseinandersetzung, dass aus der eigenen Mitte etwas hervorwächst und herausbricht, das die Menschen wegführt von Gott, weglockt von Gott. Etwas, das die Menschen in den Abfall hinein verführt, wo man Gott nicht mehr die Ehre gibt. Und das kommt von innen, das kommt durch falsche Propheten. Man könnte viel über falsche Propheten sagen, muss man nicht alles tun. Aber eine Sache entdecke ich auch. Die Botschaft der falschen Propheten ist oft etwas, das kommt unseren Trieben und Neigungen massiv entgegen. Und Gott wird durch die Botschaft der falschen Propheten zum Götzen, sprich einem Fruchtbarkeitsgott gemacht. Das Thema der falschen Propheten ist oft Glück, Lust, Beliebigkeit, Selbstbezogenheit. Propheten sagen dir, du hast ein Recht auf ein gutes Leben. Und diese falschen Propheten sagen auch, dass Gott dazu da wäre, dir so ein gutes Leben zu besorgen. Sollte da ein Gebot sein, das deinem privaten Glück entgegensteht, dann muss man das heute nicht mehr so eng sehen. Falsche Propheten segnen, was Gott verboten hat, und sie stellen das Glück über den Gehorsam. Falsche Propheten ermutigen dazu, sich eigene Regeln zu machen und das Wort beiseite zu setzen. Falsche Propheten sind die Verführer par excellence. Und das Spannende an diesen Verführern ist, man liebt sie. Ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber ist von euch schon mal jemand verführt worden? Gut, ihr müsst es nicht sagen. Aber es ist doch so, von einem Verfolger, der löst Abscheu aus, gell? Verführer werden von ihren Opfern geliebt. Verführung ist nicht abstoßend und brutal. Verführung ist das, dem man sich gerne hingibt. Von Gewalt kann ich mich innerlich distanzieren. Aber was der Verführer sagt, das klingt zu gut. Schmeichelt mir, streichelt meine Seele, es geht einem runter wie Honig. Der Verfolger zerstört vielleicht den Leib. Dem Verführer verfällt man seelisch und geistig. Vom Verführer lernt man ein neues Denken. Verführung löst alte Identität auf und schafft eine neue Loyalität, bindet an einen neuen Partner. Gewalt erkennt man, sie kann über den Leib herrschen, aber bei der inneren Freiheit ist sie zu Ende. Und wer sterben kann, den kannst du nicht mehr zwingen. Verführer sagt, du sollst dein Leben lieben und das Beste daraus machen. Der Verfolger greift die leibliche Existenz an, tötet den Leib, aber das Herz bekommt er nie. Verführung aber ergreift auch das Herz. Verführung hat etwas mit Hingabe zu tun, mit Hingerissensein. Dem Verführer vertraut man, glaubt man, verfällt man. Und wer den Verführer angreift, ist mein Feind. Mach einen Verführer schlecht und du bist der Böse. Wenn man Leute warnt davor, dass sie in einer Sache über den Tisch gezogen werden, immer musst du dagegen sein. Ein Nein erträgt kaum noch jemand. Kaum kann heute noch ein Nein hören. Das ist Verführung. Muss man sehr vorsichtig sein. Diese Propheten sind knallhart in diesen Dingen. Ich mache uns zum Schluss ein paar Anmerkungen, eine Unterscheidung zwischen echten und falschen Propheten. Sehr schönes Bildwort von Jesus gegen Ende in seiner Bergpredigt. Matthäus 7, die Verse 15 bis 20. Also haben wir es. Warum ist Prophetie in der Gemeinde notwendig? Dass die Stimme Gottes wieder erschallt, dass wieder jemand vollmächtig dieses Wort sagt in die Situation hinein. Warum ist das notwendig? Weil die Gemeinde immer in Gefahr ist, der Verführung zu erliegen. Warum soll sie verführt und angefochten und verfolgt werden, um alles zu zerstören, was Gott sich da an Wunderbarem ausgedacht hat. Man muss das einmal so von dieser Geschichte, von diesem Hintergrundleuchten her sehen, dass die Gemeinde eine wunderbare Erfindung Gottes war, dass Gott sich bei der Gemeinde etwas unglaublich Schönes, Anziehendes, eine Braut im Grunde ausgedacht hat und jetzt will man das zerstören. Und dazu braucht es falsche Propheten. Und gegen die falschen Propheten gibt es nur die echten Propheten. Ich lese uns einen Text von Jesus und mache noch ein paar Anmerkungen dazu. Matthäus 7, die Verse 15 bis 20. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Und so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Übrigens, wunderschön. Irgendwann ist dieser Zirkus mit den falschen Propheten, mit dem Unechten, mit der Täuschung und mit all dem auch vorbei. Das Ganze wird einmal schön brav verheizt. Es wird sich nicht in alle Ewigkeit fortsetzen. Falsche Propheten kommen in Schafskleidern, weil sie tarnen und täuschen. Sie wollen an die Lämmer ran. Sie wollen in die Herde hinein. Schafskleid, das täuscht Harmlosigkeit vor. Sie sehen harmlos aus, riechen harmlos, klingen harmlos, sind richtig kuschelig, wollig und wunderschön schafig. So jemanden begegnet man mit Arglosigkeit. Sie vermitteln den Eindruck, einen betrügerischen Eindruck der Zugehörigkeit und der besten Absichten. Man fühlt sich auch wohl mit ihnen, aber innen drin ist eine Wolfsnatur, bissig, gierig, gefräßig. Reißende Wölfe wollen die Schafe fressen, sie wollen sich die Schafe einverleiben. Sie haben einen unersättlichen Appetit auf die Schafe, sie wollen die Schafe für sich haben, rauben und sich aneignen. Wir haben hier bei Jesus eine ganz radikale Absage an den Anspruch eines jeden Leiters, Predigers, Verkündigers, Propheten, Kirchenführers, Kirchenfürsten oder was weiß ich, der denkt, die Schafe gehören ihm. Die Schafe sind nicht für die Leiter da. Die Leiter sind für die Schafe da. Die Schafe sind nicht für den Hirten da. Der Hirte ist für die Schafe da. Die Schafe gehören allein Gott. Die Herde ist der Besitz Gottes und nicht der Hirten. Und das eigentliche Erkennungszeichen eines Sektierers ist, dass er für sich geistliche Beute machen will. Er will in Besitz nehmen, sich aneignen und hörig machen, was ihm eigentlich nicht gehört. Und Jesus macht klar, Menschen gehören immer nur Gott, nie einem anderen. Und wo immer das auftaucht, dass jemand Leute für sich vereinnahmen will, für sich einverleiben will, sie für sich nutzen will, sie dann ausnutzen will und, diese ganze Kolonne, da hast du es mit einem falschen Propheten zu tun, der in Schafskleidern gekommen ist, um sich an die Herde ranzumachen und sich zu rauben und zu nehmen, was ihm nicht gehört. Die Schafe gehören Gott. Falsche Propheten sind dann Menschen, die Dornen und Disteln hervorbringen. Dornen und Disteln stehen für Plage und Mühe, nicht für Befreiung und Heil. Dornen und Disteln sind das Ergebnis dessen, was der Acker trägt nach dem Sündenfall. Dornen und Disteln sind nicht sehr genießbar, nicht besonders wohlschmeckend. Und da muss man versuchen, sowas zu essen. Ne? Da hast du lange was davon. Das wirkliche Erkennungszeichen eines echten Propheten, sagt Jesus, sind gute Früchte. Achtet auf die Früchte. Achtet darauf, was der Baum hervorbringt. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Da könnte man fast philosophisch werden, aber erspare ich euch. Gute Früchte sind Trauben und Feigen in unserem Bild. Ein guter, echter und wahrer Prophet ist jemand, bei dem am Ende Trauben und Feigen als Frucht herausgekommen sind. Trauben sind ein Symbol für Israel als Gottes geistliches Eigentum. Denn Israel ist Gottes Weinstock, Israel ist Gottes Weinberg, Israel ist das Volk, das ihm gehört und zu seiner Ehre lebt. Und aus einem echten Prophetenwort kommen Menschen hervor, die Gott gehören und die zur Ehre Gottes leben. Freie Menschen unter Gott, an ihn gebunden. Echte Propheten sind immer diejenigen, die als erstes einen Menschen zurückgeben an Gott und sagen, der Weinberg, der Weinstock ist Gottes. Trauben sind ein Symbol der Freude. Und die Frage ist, ob bei meinem prophetischen Dienst etwas herauskommt, wo ein Mensch am Ende fröhlich ist, entlastet ist, sich an Gott freut, sich dem Leben aus Gottes erfreut? Oder habe ich Knechte, geknickte Leute, Unterworfene, Menschen, die einem System, einer Meinung, einer Lehre, einer Doktrin anhängen müssen und darunter gebeugt werden? Was kommt raus? Frucht, Freude, Eigentum, Besitz Gottes? Trauben sind ja auch das Symbol für die Fruchtbarkeit schlechthin. Darf sich jeder fragen, ob die Verkündigung und das Zeugnis Trauben hervorbringt, fröhliche, freie, Gott von Herzen liebende Menschen, die ihm gehören und sonst wirklich frei sind, oder Duckmäuser, die kuschen und kriechen, erdrückt, unterdrückt und abhängig geworden sind? Was kommt heraus beim Wort des Propheten? Erschöpfte, überanstrengte, geknechtete Leute oder freie, fröhliche, an Gott abgegebene, ihm allein ausgelieferte Leute? Prophet ist im Grunde nichts einer, der dem anderen was zuruft, und in diesem Zuruf schickt er ihn zu Gott. Das ist ein Prophet. Der Feigenbaum ist das andere Symbol, auch ein Symbol für Israel als Volk Gottes. Und wenn der Feigenbaum als Symbol gebraucht wird, ist die Rede von der Einheit Israels als dem ganzen Volk Gottes. Und dann stehen Feigen auch noch für Süße und für Schönheit. Darf man sich fragen, bringt mich dieser Prophet in den Leib Christi? Fügt er mich der großen Einheit an, schafft ein Bewusstsein, ich gehöre zur großartigsten, lebendigsten Einheit und Sache, die es überhaupt auf dieser Welt gibt? Macht er dich froh und glücklich darüber, dass du zur großen Zahl derer gehörst, die an Jesus glauben? Oder krallt er dich für seinen Pferch, für seine Nische, für seine Interessen? Spaltet er dich ab von den anderen? Trennt er dich von ihnen? Bringt er Feindbilder? Richtet er Grenzen auf und polarisiert er? Schafft Verfeindungen, oder ist er jemand, der zusammenführt, der verbindet? Falsche Propheten. Auffressen und sich einverleiben. Oder eben Gute. Die wissen, Menschen gehören immer nur Gott. Kommen Trauben heraus, Eigentum Gottes, Frucht, guter Geschmack. Kommen Feigen dabei heraus, Süße, Schönheit, Einheit. Das werden die Zeichen für einen guten Propheten, nach diesem Bild von Jesus hier. Die Gemeinde braucht genau diese Leute. Denn die Gemeinde hat genügend verrückte Ideen und Verführer. Wer es ganz zu Ende ziehen möchte, den Gedanken, ich gebe es nur als Überschrift dazu. Die Jünger werden in der Bergpredigt Jesu, den Propheten gleichgestellt. Und hier schließt sich der Kreis. Denn die Gemeinde bekommt in den Jüngern auch ein Prophetenamt. Und die Jünger haben immer diesen Auftrag, die Gemeinde zurückzurufen zur Fruchtbarkeit, zum Eigentum Gottes, zur Einheit, zur Süße, zur Schönheit, zur Freiheit eines Lebens unter Gott. Und so ist der Prophet einfach dieser tolle Mensch, der einen Zuruf startet, aber dieser Zuruf schickt dich direkt zu Gott. Und dann lernst du das Weitere auch von ihm. Hier möchte ich es lassen, möchte beten, und dann schließen wir. Herr Jesus Christus, wir haben in dir jemanden, der genau hingehört hat auf den Vater. Wir haben in dir jemanden, der ganz Ohr war, der den Vater von Angesicht kannte und der diese Schönheit auch in seinem Leben gehabt hat und vor die Welt getragen hat. Und so bist du diesem Wort geworden, die lebendige Verkündigung, die Stimme. So bist du das Wort des Propheten geworden, der Prophet, der uns noch einmal sagt, was von Gott her Sache ist. Und Herr Jesus, wir möchten immer wieder bei dir dran sein, dass wir nie auf dein Wort verzichten, uns nie anmaßen, wir wüssten es besser, uns keine Freiheiten herausnehmen, wo du keine geschenkt hast, sondern dass wir dir hören und gehören, dass du der liebe Sohn bist, dessen Stimme gehört werden soll. Mach uns wachsam dort, wo die Sache Schieflage bekommt, lehr uns aber auch begreifen, dass die Anfechtung immer nur das ist, dass etwas unendlich Schönes und Gutes kaputt gemacht werden soll. Und dann danken wir dir umso mehr, dass du bereit bist, es zu schützen, zu bewahren und zu versorgen. Wir danken für die himmlische Berufung als Gemeinde und danken dir dafür, dass du derjenige bist, der für diese Berufung sorgt, sie behütet und bewahrt, als der Prophet, der Mose schon versprochen wurde und in dir gekommen ist. Und du schützt uns durch dein Wort. Amen.